Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten.
Andi, ich habe unserer neuen Vielfalt gefallen gefunden und darum steige ich jetzt einfach gerade wieder ein bisschen mit dem Potpourri. Mal schauen, dass bis ein Publikum ankommt. Bitte hauptsächlich wir beiden unseren Spass. Den haben wir, glaube ich, nach wie vor, wenn ich dich jetzt so anschaue. Wir lachen uns gegenseitig an, das ist ein gutes Zeichen. Ja, wenn wir zurückblicken auf frühere Episoden, du hast einmal den Blogbeitrag, glaube ich, geschrieben gehabt, Tschüss SAG, und so haben wir dann eine Podcast-Episode, die wir darüber geredet haben, genannt. Im Hintergrund steckt die Halbierungsinitiative. Die rückt ja näher. Ich weiss gar nicht, ist der Termin schon fix, wenn wir abstimmen, aber es kommen langsam Umfragen.
Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob der Termin, ob ich das richtig im Kopf habe. Ich habe gemeint, es sei das Jahr, also im November, aber ich könnte mich auch täuschen. Ich habe gemeint, es sei gleich, weil jetzt eben auch die Umfragen schon rum sind. Aber ja, jetzt sind Umfragen da und es sieht nicht so gut aus im Moment. He?
Ja, so kann man es sagen. Eben, es gibt noch viele Unklarheiten. Man wissen, die Meinungsbildung ist dann noch ganz eine andere im Abstimmungskampf. Seiten von der SAG wird natürlich auch versuchen, eben da Einfluss zu nehmen. Aber was ich so sehe, auch von anderen Menschen, wenn ich mit einem Thema rede, kommt halt häufig, ich brauche das ja gar nicht. Oder ich kann es nicht im Internet nutzen. Und häufig stimmt das dann gar nicht, muss ich sagen. Also es gibt ganz viel SAG-Inhalt im Internet im Moment noch. Wie jetzt der neue Deal mit den Verlegern, den wir eben kritisiert haben bei SAG oder Tschüss SAG, sich dann auswirkt, ist das Thema für sich. Aber ich begegne auf YouTube, bei TikTok durchaus auch SAG-Inhalt. Hingegen auf ihrer Website, finde ich, sieht man wahrscheinlich schon deutlich, dass sie den Text zurückgefahren haben. Also bei ganz vielen Sendungen, was früher einen ausführlichen Text zur Sendung gegeben hat, gibt es heute irgendwie fast nichts mehr, was ich schade finde. Und ja, halt das Argument, es ist demokratierelevant und es ist wichtig und so weiter. Ich weiss nicht, ob das so gut funktioniert, jetzt aber da nicht der Kampagnenprofi natürlich.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das zieht bei den Leuten, die da skeptisch sind, nicht. Und ich finde es natürlich schade. Eigentlich, weil ich finde nicht, dass man gerade in dem Ausmaß oder in dieser Art und Weise muss runterfahren. Oder ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass guter Journalismus auch etwas kosten kann und muss. Aber ich möchte natürlich einfach gerne eine Modernisierung. Das wäre mir viel wichtiger als einfach Kürzen von Geldern. Und das ist halt immer so schwierig, auch politisch überhaupt durchzubringen. Aber der Grund, warum dass sie da so unter Druck sind, den sehe ich natürlich schon. Und ich kann auch nachvollziehen, warum das passiert. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht so recht, was sie dagegen machen können. Ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Etwas Positives, was ich gerade letztens gesehen habe, ist, dass sie online mittlerweile archivmäßig sehr gut unterwegs sind. Also das SRF-Archivprodukte sind gut, das ist alles online. Leider kann man natürlich, man kann nichts runterladen, es ist eben nicht auf den Plattformen, wo man es könnte sonst noch brauchen. Aber es ist massiv, was häufig rum ist. Ich habe es gerade gesehen, alle Echo der Zeitfolgen sind rum. Uralte Sendungen wie Antenne kann man anschauen, live und so. Wirklich gut. Also das würde mich dann schon reuen, wenn das würde verschwinden. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn das jetzt alles könntest gerade transkribieren, wenn es nicht müsstest schauen, wenn könntest du dann noch suchen und so. Aber hoffen wir mal, dass es gut kommt und hoffen wir mal, dass die Initiative nicht zu viel Schaden anrichtet.
Ein anderes Thema, das wir darüber geredet haben, war Language Tool. Das ist in erster Linie so ein SaaS-Angebot, Software as a Service, ein Cloud-Dienst für die Rechtschreibprüfung. Traditionell ist der regelbasiert, heute auch mit KI. Es gibt auch eine Open-Source-Komponente, die man selber nutzen kann, aber es ist primär ein Online-Dienst. Andi, weißt du noch, was das Problem war mit Language Tool im Compliance-Check?
Ja, ja, es war das Problem, dass man eigentlich gar nicht können, man kann es eigentlich gar nicht compliant einsetzen. Es ist eine deutsche Firma, die aber von einer amerikanischen gekauft worden ist, glaube ich. Und man hat auch nie richtig gesehen, ist es jetzt wirklich deutsch oder ist es jetzt amerikanisch oder nicht. Aber das Problem war eben, du hast eigentlich gar nicht können, wenn du nicht einen bestimmten Business-Account hast und einen Vertrag hast mit ihnen, zusätzlich dann noch das DPA nutzen, wo sie dann zum Teil zwar schon angeboten haben. Also sagen wir andersrum ganz kurz, es ist extrem schwierig, Language Tool compliant einzusetzen.
Ja, das ist so. Das gilt noch für viele Dienste. Was eben das eigentliche Problem ist, und dem bin ich jetzt wieder in aktueller Diskussion auf Blue Sky im Mastodon begegnet, ist, dass Language Tool immer noch als deutscher Dienst gilt. Wenn du auf die Website gehst, im Pressum kommt immer noch die deutsche Gesellschaft, die Language Tool GmbH, steht da wegen der Förderung europäisch, deutsch und so. Und erst, wenn du in die Verträge hineinschaust oder dich noch die Meldungen von damals magst erinnern, dass die von den Learneo aus den USA übernommen worden sind, erfährst du eigentlich, hey, das ist ein amerikanischer Anbieter. Also im Website-Impressum steht eben nur die Verantwortung GmbH für die Website und nicht für den Dienst. Also ich glaube, die macht das auch gezielt, weil von dem profitieren sie sicher massiv, bin ich überzeugt. Und es hat dann zum Teil so richtig Widerstand gegeben, so richtigen Unglauben, oder? Also, ja, die haben jetzt amerikanische Eigentümer, aber sind immer noch deutsch. Nein, der Dienst wird von den Amerikanern erbracht. Also ein Data Processing Agreement und so weiter. Eben selbst wenn du das compliant versuchst zu nutzen, ist ein amerikanischer Dienst. Das ist nicht per se evil, das ist ja klar. Aber es ist einfach kein deutscher Dienst mehr, lebt aber erheblich halt von dem Image.
Ja, und ich finde es halt schon problematisch, also dass es ja wieder so eine, es ist einfach nicht transparent. Also weißt du, ich meine, klar kann das sein, dass das verhebt, dass man sagt, die Webseite wird von der deutschen Firma betrieben, aber letztendlich ist es ein bisschen den Leuten Sand in die Augen gestreut. Oder? Ich finde, man soll ehrlich sein in dieser Frage und dann muss man halt sagen, was Sache ist, weil da verlierst du natürlich das Vertrauen, finde ich, wenn dann klar wird, dass das eigentlich ein bisschen versucht wird darzustellen, wo man nicht ist. Das ist einfach nie gut, finde ich.
Ja, und meine, die Website kann schon die deutsche Tochtergesellschaft, also heute die deutsche Tochtergesellschaft von den Amerikanern betreiben. Aber schon nur die Website. Also die Nutzerinnen und Nutzer interessieren mich nicht die Website, sondern ihren Dienst, den sie anbieten. Ich wollte den Dienst nutzen. Dort tue ich meine Daten einspeisen. Was die jetzt erfassen, wenn ich die Website besuche, Tracking und so, geschenkt, oder? Dort liegt ja nicht Brisanz. Dann ein Datenthema, auch so ein anderes Thema sind die sogenannten Crypto Wars. Also wenn Behörden, Staaten versuchen, uns Nutzerinnen und Nutzer das Recht auf End-to-End-Verschlüsselung wegzunehmen. Da sind wir heute eigentlich recht gut unterwegs. Also wir haben viel End-to-End-Verschlüsselung, viel mehr als auch schon. Also wenn ich mir so vorstelle, ein wesentlicher Teil von meiner Internetnutzung ist irgendwie ohne jegliche Verschlüsselung erfolgt. Im Rückblick fast unvorstellbar. Und da gibt es eigentlich zwei grosse Schauplätze. Der eine ist im Vereinigten Königreich. Dort hat ja Apple die End-to-End-Verschlüsselung für iCloud müssen abstellen. Oder haben dann abgestellt. Man weiss nicht so genau, ist vieles geheim, aber dort wollen die Sicherheitsbehörden wollen halt keine End-to-End-Verschlüsselung. Und bei iCloud kann man das zusätzlich aktivieren. Also standardmäßig kann man das eh nicht. Aber man kann und sollte das zusätzlich aktivieren, dass man eben End-to-End-Verschlüsselung hat. Sonst ist das eigentlich nichts, was man nutzen will. Und da hat man dann gestritten und so. Und dann geheißen, ja, die Briten wollen darauf verzichten. Auch unter amerikanischem Druck. Und offenbar gibt es jetzt einen neuen Anlauf gemäß Medienbericht, dass jetzt die Briten sagen, ja, wir wollen es jetzt nicht mehr für alle Nutzerinnen und Nutzer, also weltweit, sondern nur noch für Nutzerinnen und Nutzer im Vereinigten Königreich, also quasi unsere eigenen EinwohnerInnen. Und das ist natürlich einerseits noch schlau, weil die Staaten können natürlich ihre Überwachung selber regulieren, hat aber natürlich den Nachteil, wenn du in einem Land eine Hintertür einbaust, dann ist die Hintertür für alle, die das nutzen wollen, offen, sei es Behörden, sei es Kriminelle, ja, wer auch immer.
Mich tut es genau. Das ist dann wie eine Blaupause für das nächste Land. Und die nächste findet dann auch, man sollte das haben. Und wir haben ja noch Diskussionen von der Chatkontrolle, die im Moment in Europa am Laufen ist und so. Also es ist ganz ein schlechtes Zeichen. Es ist sehr schlecht sogar. Oder? Und es ist eigentlich nicht gut, dass wir so weit schon sind, dass eigentlich so Länder, westliche Länder bereits derige Sachen durchgesetzt haben. Ja, dass man langsam wieder das wieder aufbricht. Und mit dem machen wir eigentlich viel kaputt. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir da noch eine Umkehr schaffen.
Ja, du hast den anderen Schauplatz schon erwähnt, die sogenannte Chatkontrolle. Dort geht es darum, dass man sagt, wir erlauben End-to-End-Verschlüsselung. Also du kannst Signal weiterhin verwenden oder das Rima. Aber die Apps müssen unsere Daten ausleiten an berechtigte Nutzerinnen und Nutzer, also Behörden-Nutzerinnen und Nutzer, unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, wenn die App verbotene Inhalte erkennt, dann muss sie das ausleiten. Oder welche Kriterien auch immer. Ja, du hast dann eine Hintertür. Meine Daten auf unseren lokalen Geräten, die sind ja eh schon Schwachstelle. Darum sollten wir auch unser iPhone zum Beispiel schützen mit einer anständigen PIN und so Sachen. Aber man versucht das zu gehen. Und in Europa scheitert das immer wieder, aber immer sehr knapp. Da werden immer wieder neue Anläufe genommen. Der aktuellste Anlauf ist wohl offenbar jetzt am deutschen Widerstand gescheitert. Da hat man sehr viel politisches Engagement investieren. Aber es ist gut denkbar, dass es früher oder später kommt. Da können die Mehrheiten jederzeit ändern. Auch wenn man jetzt eben zum Teil liest, ja, es sei gescheitert. Das ist nur vorläufig. Ich meine, gerade in der Europapolitik, also innerhalb der EU, gilt aber auch in der Schweiz natürlich. Mit Hartnäckigkeit kommst du eben häufig ans Ziel. Also du bringst das Gleiche immer, immer wieder. Und irgendwann hast du es dann. Und das passt halt eben, du hast schon angetönt, Andi, eigentlich nicht zu Europa, nicht zu der Schweiz, dass wir sagen, ey, die Amerikaner sind die Bösen. Überwachung, Staat, Massenüberwachung. Und in Europa, ein schnelles Thema, sitzt im Glashaus, hat eigentlich die genau gleichen Tendenzen.
Ja, leider hast du da recht. Wir haben da bei uns die gleichen Tendenzen. Und ich glaube, wir müssen schauen, und alle wachsam bleiben, dass wir da genug Druck aufbauen können, dass das nicht so schlimm wird, wie es könnte sein. Dann haben wir noch eine Rückmeldung gehabt zu unserem Phishing-Episode, Entschuldigung, von einem Patrick. Der hat eine Ergänzung wegen zusätzlichen Tipps, speziell zu der Recovery-Adresse. Ich gehe noch etwas weiter. Ich gebe bei jedem Dienst eine andere Adresse für das Login an, zum Beispiel sbb@ulmi.ch. Dann nutze ich die Catch-All-Funktion, beispielsweise von Cyan angeboten, um alles auf mein Hauptmail umzuleiten. Muss nur einmalig eingerichtet werden, nun erkenne ich die meisten Phishing-Mails am falschen Empfänger und weiß erst noch, welche Firma meine Adresse herausgegeben hat, gehackt wurde. Zudem kann ich verbrannte Adressen ziemlich gut sperren. Was sagst du zu dieser Methode?
Ja, kann man so machen. Das ist eigentlich eine Alternative zu der Plus-E-Mail-Adresse. Also man kann die E-Mail-Adresse auch individualisieren mit so Plus, also zum Beispiel Martin Steiger plus test@gmail.com oder Martin Steiger plus datenschutz@gmail.com. Dann sieht man auch vielleicht, woher das kommt oder wo man es verwendet hat. Das hat aber zwei Nachteile. Das eine ist, das wird nicht überall akzeptiert. Also das ist völlig standardmäßiges E-Mail-Format, aber gewisse Formulare akzeptieren das nicht oder es kann sonst wirklich Probleme geben hinter den Kulissen. Und das andere ist, dass natürlich bösartige Akteure das können rausfiltern. Das siehst du ja gerade. Und mit so einer Catch-All-Adresse kann man das umgehen, hat aber den grossen Nachteil, dass man Catch-All nutzen muss. Also es kommt dann einfach alles rein, was nicht direkt gefiltert wird, auch viel Spam und weiss nicht was. Also für mich überwiegt unterdessen die Nachteil von einer Catch-All-E-Mail-Adresse. Ich habe das zum Teil früher noch so gemacht, tatsächlich, wie er es da beschreibt, aber ich würde das heute tendenziell nicht mehr machen, weil einfach zu viel über die Catch-All-E-Mail-Adresse reinkommt, weil ich gar nicht reinkommen.
Ja, ich bin ehrlich gesagt damit zu faul. Ich habe auch bei den Plus-Sachen noch gemacht und habe dann aber das Gefühl gehabt, ich könnte das sowieso rausfiltern und dann vergesse ich es an mich wieder und ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass meine E-Mail-Adresse zum Teil als Spam genutzt wird und dann kommt es halt ein Spam-Filter oder ich versuche noch mich unsubscriben. Das geht in letzter Zeit eigentlich relativ gut. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr erlebt, dass ich, wenn ich da draufgeklickt habe, dass dann auch wieder nicht mehr kommt. Oder? Aber ja, es ist nach wie vor ein Problem.
Dann haben wir noch über Proton geredet und diskutiert, verlassen die wirklich die Schweiz. Das Fazit ist eigentlich, sind die gar nicht mehr so in der Schweiz vertreten. Also die haben schon sehr lange internationalisiert, bevor sie das jetzt gross den Medien irgendwie gesteckt haben. Und der Urs schreibt, als Fazit lässt sich festhalten, dass die Notwendigkeit zur physischen Präsenz in Dutzenden von Ländern den gewohnten Datenschutz potenziell untergräbt. Es scheint, als spiele die Wahl des Dienstes kaum noch eine Rolle, wenn man vor Ort grundsätzlich mit einem schwächer werdenden Schutzniveau ausgehen muss. Ja, so absolut würde ich das nicht formulieren, aber die Tendenz stimmt natürlich. Also nehmen wir Proton-VPN, VPN-Dienst, der muss auf der halben Welt präsent sein natürlich, das gehört dazu. Und durch das haben sie natürlich in jedem Land, wo du über Proton-VPN wieder ins offene Internet gehst, zum Beispiel ein rechtliches Risiko, das lässt sich gar nicht vermeiden.
Haben wir aber auch bei den Cloud-Lösungen natürlich, oder? Also dort wünschen wir, hat man ja, wie gesagt, es war ein Wunsch, dass wir die Regionen auswählen können, dass man eigentlich sagen kann, in welchem Land möchte ich meine Daten gespeichert haben. Und das bedeutet ja letztendlich für die auch, dass sie überall präsent sind eigentlich und dort auch wieder neue Möglichkeiten zum Daten verlieren, Daten vergeben, Daten müssen geben, schaffen letztendlich.
Bei der Cloud ist ja auch das Zugriffsthema. Also der Standort hat schon gewisse Bedeutung, aber am Schluss zählt der Zugriff. Du weißt, wenn du früher die Diskussionen hast, du nicht mehr so aktuell den Datenbunker. Habe ich über das Letzte gesehen, dass es auch eine österreichische Variante gibt, mindestens eine. Datenbunker in den Alpen, ja, schön und gut, aber eben am Schluss zählt der Zugriff und nicht, ob die Daten in einem Bunker liegen. Das ist gut, das vielleicht als physischer Schutz geschenkt, aber das ist ja häufig gar nicht so das Problem. Also statt physischem Schutz kann man einfach gute Backups haben. Und Proton hat ja auch Cloud-Dienst natürlich, also Proton-Mail und ganz vieles andere sind Cloud-Dienste, die auch irgendwo liegen oder ihre neue KI-Chatbot, wo man ehrlich gesagt bei Proton gar nicht so genau weiss, wo das Zeug eigentlich liegt. Also ich glaube, innen kannst du keine Datenregionen und so auswählen. Es sind einfach irgendwie Proton, Swissness, Europa, was auch immer. Aber da haben wir nochmal eine Rückmeldung bekommen vom Michi. Wieso werben diverse Dienste mit dem angeblich so überragenden Schweizer Datenschutz? Ich meine, meiner Meinung nach nutzen diese Werbefritzen das heute nur noch innerhalb der Schweiz existierende Bankkundengeheimnis, was Ausländer nicht ganz verstehen, irreführend als falsches Synonym für Datenschutz. Früher gab es diesen Datenschutz, in Anführungszeichen, für ausländische Inhaber von CH-Konten sehr wohl, aber in den Köpfen von vielen Ausländern lebt das Bild der diskreten Schweizer Banker unbeirrt weiter. Weiter so. Grüße Michi. Michi, vielen Dank für das Kompliment. Und ich glaube, das ist genau das. Also meine, im Marketing ist natürlich, also das beste Marketing ist immer das, wo das Publikum dort abholt, wo es schon steht.
Ja genau, sehr schön gesagt. Ich würde sagen, das bringen wir auch nicht mehr weg. Die Schweiz ist einfach jetzt da für den Ort, wo die Daten besonders sicher sind. Mindestens in den Flyers und auf den Websites. Und wie die Realität aussieht, das müssen dann halt die Leute irgendwann selber erleben.
Ja gut. Andi, wir bekommen ja viele Rückmeldungen über, wissen das auch schätzen. Aber wir haben nicht nur Fans, wir haben auch ab und zu einen Troll, der sich meldet. Und es ist immer so eine Frage, ob wir Troll-Kommentare auch bringen oder nicht. Aber ich fand, der ist eigentlich noch gut.
Da geht es um den Stimmabdruck bei PostFinance, vom Herrn Joe Hörer. Er sagt, ich finde, es braucht nicht mal eine Einwilligung. Eine bloße Information reicht. In 20 Jahren wird man über technologisch rückständige Beiträge wie diesen wohl nur noch schmunzeln können.
Ja, Andi, also spannend ist da, dass der EDB ja unterdessen das Verfahren gegen PostFinance geführt hat. Das liegt jetzt am Bundesverwaltungsgericht. Also wir werden da Rechtsprechung dazu bekommen. Und dann, oder der Joe Hörer, ja, er hat halt eben nicht so gut zugehört. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir ja nicht die, die sagen, die Einwilligung ist der Weisheit letzter Schluss. Im Gegenteil. Also, wenn schon Trollen, dann bitte so ein bisschen korrekt. Ja, kompetent, oder wie man das nennen will. Also da unter der Brücke, oder sich mal ein bisschen zusammennehmen. Wenn man wenn der Troll unter der Brücke vorkommt, irgendwie sich einwählt ins Internet, oder dann, ja, eben, also wir haben Qualitätsstandards.
Sehr schön. Ich würde sagen, hoffen wir, dass der Stimmabdruck bei PostFinance noch viel zu diskutieren wird geben. Und auf einer anderen Ebene aber, als wir jetzt das hier erlebt haben. Das Thema ist auf jeden Fall interessant und sind wir gespannt, wie es dort weitergeht.
Nur ganz kurz, Andi, ich hatte das letztens am Telefon tatsächlich gehabt bei der PostFinance mit dem Stimmabdruck. Also die haben mich gerade erkannt, was durchaus noch patent war. Ich habe mich dann einfach mehr gefragt, oder jetzt habe ich selber angerufen, das weiss ich ja, also ich bin der Richtige. Aber jetzt hört jemand einen Podcast, irgendwie klont meine Stimme und läutet dann bei denen an. Also könnte die Stimme das unterscheiden?
Eben, das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube wirklich, genau das ist das Problem mit dem Stimmenabdruck. Also das Klonen von deiner Stimme mit den Anzahl Minuten, die da schon verfügbar sind, von deiner Stimme, ist null Problem. Und ich bin ziemlich sicher, dass das eigentlich, müssen wir eigentlich wirklich mal ausprobieren. Wir müssen es wirklich mal ausprobieren. Also ich habe es auch schon erlebt, aber ich habe bis jetzt noch keine Folge auf. Ich habe es erst mal erlebt, was mich gefragt hat, was mir gesagt hat, ich muss das melden, wenn ich das nicht möchte. Das finde ich ein bisschen eine schwierige Geschichte, aber ein anderes Mal. Aber ich bin noch nie das zweite Mal drin gewesen und wo es mich dann erkannt hat, da bin ich gespannt. Aber das muss ich mal ausprobieren, weil eigentlich glaube ich nicht, dass sie das können erkennen. Die Klonstimmen sind mittlerweile so gut, kann man fast nicht vorstellen.
Ja, vielleicht weiss das jemand, der uns zulässt. Und sonst probiert es mit dem Andi aus, he? Nicht mit mir.
Ist gut.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.